Nur Worte. In einem vielsagenden Anspiel auf einen Text, da wird gezeigt, wie zwei Männer unterwegs sind, bei den Menschen Taten zu suchen. Sie gehen von Wand zu Wand, sie gehen von Fenster zu Fenster und schauen und horchen. Und immer fragt der eine den anderen, was siehst du? Nichts. Und wieder fragt er, was siehst du? Nichts. Ja, was hörst du? Da sagt der andere, Worte, Worte, Worte. Wir sind ausgezogen, Taten zu suchen und sehen nur Worte. Darin sind wir uns alle einig, dass der Autor dieses Stückes recht hat. Und das meint auch der Herr Jesus. Wir sind nun fast am Schluss der Bergpredigt. Er hat in diesen drei Kapiteln ernsthaft zu allen gesprochen und Herzen und Nieren gebrieft. Er teilt seine Zuhörer ein in zwei Klassen. A, solche, die von Herzen an ihn glauben, also wiedergeborene Menschen. B, solche, die seine Lehre bewundern, jedoch ohne Herzenserlebnis bleiben. Damit sich niemand entschuldigen kann, zeigt der Herr alles im Licht des letzten Gerichts. Alle müssen vor ihm erscheinen. Es ist, als mache der Herr Jesus nun eine Reise bis ans Ende der Tage, an jenem Tag, da die große Prüfung und das Gericht stattfindet. Auch diese Stunde wollen wir unter diesem Aspekt sehen. Der beste Beweis für die Echtheit unseres Christseins, wenn wir es im Licht des Gerichtstages beachten. Der Herr zeigt uns, wie das Echte und das Unechte dereinst von ihm geprüft wird. Auch der Petrus sagt, in seinem ersten Petrusbrief, im 4. Kapitel, im 18. Vers, wenn der Gerechte kaum zu bestehen vermag, wie wird es dem Gottlosen und Sünder ergehen? Darum geht es also dem Herrn in dem Abschluss des Glaubenskurses, des Intensivkurses. Der Herr Jesus hat wahrlich einen Intensivkurs mit uns gehalten. Er redet von drei Klassen von Christen. Erstens solche, die nur Worte haben. Zweitens solche, die viel tun. Und drittens solche, die das Entscheidende tun. Darin liegt bereits die ganze Auslegung dieses Wortes. Erstens einmal solche, die nur Worte haben. Herr Herrsager. An die, die gern und fromm reden. Menschen, die eine fromme Platte haben. Die vom Herrgott reden. Mit Bibelsprüchen um sich werfen. Pastor Demmer, der Jugendpfarrer war im Weigle-Haus in Essen, erzählt bei einem Gespräch in einer Gesellschaft, sagte ich so beiläufig, dass ich Pastor sei. Mit leichtem Erstaunen legten die Anwesenden eine fromme Platte auf. Aber dabei passierte ein Malheur. Frau Dr. Sowieso meinte freundlich lächelnd, das muss doch eine schöne Aufgabe für Sie sein, die Jugend nach dem biblischen Grundsatz zu erziehen, edel sei der Mensch. Hilfreich und gut. Dann schaute sie sich hilflos um. Wo steht denn das gleich in der Bibel? Fragt sie. Ein Mann sagt mit tiefer Bassstimme, das steht im ersten Buch Mose. Nein, musste ich ihr sagen, das steht bei Goethe. Im ersten Buch Mose steht das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Nicht edel sei der Mensch, hilfreich und gut. So treffen wir also Menschen, die auch von Gott reden, aber deren Herz so weit von Gott weg ist, wie der Sirius vom Mond. Wie der verlorene Sohn vom Vater. Man ist oft erschüttert über die Unkenntnis von Gott. Von der Bibel. Vom Glauben. Die andere Seite, wir hören viel Worte, gute Worte, wohldurchdachte Worte, Vorträge, Diskussionen über Glauben, über die Bibel, über Gottes Worte. Und dann könnten wir meinen, das Reich Gottes bestehe in Worten. Im Diskutieren. Und dann nimmt man das Evangelium als eine Lehre und meint, das Christentum bestehe in einer Lehre, in einer Theorie. Paulus sagt, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern, ja, das müssen wir jetzt aufschlagen. 1. Korinther 4, Vers 19 und 20. 1. Korinther 4. Ich werde aber gar bald zu euch kommen, so der Herr will, und kennenlernen nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in der Kraft. Ist ein Wort, das heute gesagt werden muss, unterstrichen werden muss. Die in unserem Text genannten hatten nur eine Lehre, aber nicht den Sohn Gottes aufgenommen. Ich kann die christliche Lehre aufgenommen haben in meinen Gedanken und in meinem Herzen ist nichts. Wir müssen ganz besonders auch wachsam sein bei unseren Hauskreisen. Bibelgesprächskreis. Da tragen oft Menschen ihre Meinung zusammen. Und die gehen nicht zu Herzen. Es ist ein Gedankeninhalt, den man sich aneignet. Schreibt der Paulus ein Wort, 2. Timotheus 3, Vers 5. Die da haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Ich habe heute Morgen schon etwas Falsches hineingelesen in diesen Text. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen diskutieren meines Vaters im Himmel. Was war falsch? Selig sind, die Gottes Wort diskutieren. Oder hören. Ein Mann, der sehr hoch von sich dachte, der hatte einen Traum. Er sah einen Zug schattenhafter Gestalten an sich vorbeiziehen. Die einen mit hoch erhobenem Kopf und einem vollen Korb tragend. Die Mehrzahl der Gestalten gingen mit hängendem Kopf und mit leerem Korb an ihm vorbei, in seinem Traum. Der Träumer fragte, wer seid ihr denn und wo wollt ihr hin? Da bekam er die Antwort von diesen Gestalten, wir sind deine Tage, die du gelebt hast. Wo du nur Worte hattest, sind leere Körbe. Wo du Taten hattest, sind volle Körbe. Wir gehen vor Gott den Richterstuhl, um zu sagen, wie du deine Tage zugebracht hast. Was ewigkeitsbeständig ist. In großer Angst schrie der Träumer und dann wachte er auf. Ach, geh doch nicht vor Gottes Angesicht. Aber die Gestalten gingen halt. Das zeigt uns den ganzen Ernst der gelebten Tage. Nur Worte. Man eignet sich die Gnade zu, aber ohne Buße, ohne den Schmerz der Sünde. Und dann bleibt unser Herz unerneuert. Man fühlt die Form der Lehre, aber fühlt nicht die Kraft dieser Lehre. Menschen, die Gottes Wort im Munde führen, das sind die Menschen, die Herr, Herr sagen, ohne nach dem Willen dieses Herrn zu fragen. Ein Glaube, wo man Gott glaubt, aber ihn nicht hat. Der Herr sagt, sie werden nicht in das Himmelreich kommen. Am gefährlichsten ist das, wenn man es vielleicht selber nicht einmal weiß. Man glaubt, das wahre Christentum zu haben und ist doch so fern von ihm. Es ist eben, wie es in unserem Text heißt, der Herr hat einen noch nie erkannt. Ich mache noch aufmerksam auf ein Wort in Vers 21. Nicht alle. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Nicht jeder. Also doch manche. Damit zeigt der Herr, dass viele bestehen werden, die verloren gehen, bekannten den Herrn auch, die verloren gehen, aber ohne das Herz dabei zu haben, ohne persönlichen Glauben. Und dann gleicht er einem Bauherrn, der auf Sand gebaut hat. Er gleicht einem Baum ohne Wurzel, ohne Festigkeit, ohne Fruchtbarkeit. Erst muss also der Glaube kommen, dann folgt das rechte Bekennen. So meint es der Paulus im Römerbrief Kapitel 10, Vers 10, denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, wird man selig. Ich wurde erinnert an die törichten Jungfrauen. Die haben auch bekannt den Bräutigam. Aber sie versagten im entscheidenden Moment. Sie hatten keine Wurzeln. Man hat Worte, aber die rettende Tat hat man nicht. Mein zweiter Abschnitt. Man tut viel. Der Herr redet davon, dass man tun müsse. Es wäre ein Unrecht, wenn wir sagen würden, dass heute nichts getan wird von den Christen. Heute besteht das Wort aus dem Sendschreiben zu Recht. Das Sendschreiben an Thyatira in Offenbarung 2, Vers 19. Dass du je länger, je mehr tust, aber ich habe wider dich. Du duldest die Isabel, die falsche Prophetin. Wir können das, was heute getan wird, unter die Überschrift setzen, Fürsorge. Fürsorge für Kinder, für Schwache, für Alte, für Kranke, für Gefährdete aller Art. Hier müssen wir ein wenig stillhalten. Ich stehe ja auch mittendrin oder bin mittendrin gestanden in dem Gutes tun. Was wird alles aufgezählt? Auch auf dem Gebiet des kirchlichen Lebens wird allerlei getan. Es wird geforscht, es wird alles getan, unsere Gottesdienste lieb zu machen. Jugendabende werden gestaltet, Freizeiten und Lager gehalten, Mitmenschlichkeit gepredigt. Es wäre undankbar, wollten wir das nicht sehen und dankbar erwähnen. Ich selber stand ja mittendrin in diesem Tun im Reiche Gottes. Man kann nur staunen, wie viel Geld und Zeit und Einsatz, Mühe und Liebe, Hingabe und Ausdauer auf diesem Gebiet verwendet wird. Und da möchte jemand sagen, macht denn das Tun selig? Was sagt unser Text dazu? Vers 22 zu diesem Tun. Viele werden sagen, haben wir nicht in deinem Namen. Und nun zählen sie auf, was sie als Beleg ihrer verdienten Seligkeit bringen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, gepredigt? Haben wir nicht große Massen angesprochen? Und der Herr sagt, alles nicht gültig. Alles ist null. Haben wir nicht so sozial gehandelt? Ist denn das gar nichts wert? Und der Herr wird sagen, alles nicht gültig. Haben wir nicht alle Möglichkeiten ausgenutzt für Wohltätigkeitszwecke? Und der Herr wird sagen, alles null und nichtig. Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben und Menschen gesund gemacht und Wunder getan? Und der Herr wird sagen, alles ist null. Und immer auffallender werden die Taten. Und immer lauter das, wir, Herr, wir haben getan, wir. Und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht. Mit einem Ehrenplatz haben sie gerechnet und der Herr nennt sie Übeltäter. Ach, da bin ich lang über diesem Kapitel gesessen. Der Selbstbetrug ist der schwerste Betrug. Was ist denn mit diesem Tun los, das Jesus so scharf aburteilt? Mit dieser Ablehnung stellt er uns plötzlich mitten hinein in die Prüfung unseres Lebens am Tag des Gerichts, wo das Echte und das Unechte geprüft wird, ob es standhalten kann. Wir müssen nun etwas ganz Entscheidendes beachten. Der Herr Jesus sagt, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, nicht das Menschliche tut, auch nicht Gutes tun, auch nicht vieles tun, sondern das Tun des Willens Gottes. Darum drängen sich mir die Fragen auf. Was ist denn der Wille des Vaters? Und da müssen wir jetzt dranbleiben und nachdenken. Ah, dieser Vater ist nicht mit einem gutmütigen Mann zu vergleichen, denn er ist Herr. Nicht irgendein Herr, sondern der Herr. Schlechthin. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Dieses Wort steht am Ende der Bergpredigt. Wer diese drei Kapitel der Bergpredigt gelesen hat, für sich gelesen hat, der weiß, dass dieser Herr nicht nur gewaltig geredet hat, sondern auch der Heilige ist, der regiert. Und der richtet, der seinen Willen kundtut und auch den Gehorsamsanspruch nicht aufgibt. Kennen wir ihn so als unseren Herrn? Wer den Willen Gottes tun will, muss ihn erst als Herrn kennenlernen. Herr, es gibt ein Grundgesetz. Auch im weltlichen Bereich, ob das bei der Bundeswehr ist oder beim Film oder im Betrieb oder Bank oder bitte nehmen wir, was wir wollen, eine Sache wird immer geführt von einem Chef. Ist klar. Und dieser Chef hat einen Willen. Nach diesem Willen muss es gehen. Wo der Wille des Chefs nicht beachtet wird, da hört jede Mitarbeit auf. Da tritt Sabotage. Und die Folge ist ein Chaos. Es gibt nur eine Pleite für einen Chef. Wenn seine Mitarbeiter nicht seinen Willen tun, sondern ihren eigenen Willen. Ihre Vorstellung. Ich stelle mir das so vor. Nein, was ist des Herrn Wille? Bitte, was ist des Herrn Wille? Wenn Mitarbeiter nicht die Sache des Chefs treiben, sondern ihre eigene Sache, da habe ich schlimme Dinge erlebt im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesu. Ich habe gelesen vor langer Zeit, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, die Frau des Präsidenten in Amerika, Johnson, eine energische ältere Dame, die hat vor etwa 25 oder 30 Jahren eine Rundfunkstation gekauft. Diese Rundfunkstation, die war pleite gegangen. Die hat den Konkurs anzeigen müssen. Und da sagt diese Dame zu ihrem Mann, Linden, ich kauf eine Rundfunkstation. Der sagte, tu, was du nicht lassen kannst. Darauf hat sie alle Angestellten der alten Rundfunkstation zusammenbestellt. Diese Station hat mit viel Verlust gearbeitet. Da stehen sie herum, langweilen sich, Zigaretten rauchend. Da legte ihnen die Madame Johnson ein 15-Punkte-Programm vor und sagte: Meine Damen und Herren, das ist die Wirklichkeit. Wenn Sie so mitmachen wollen, dann werden wir Frieden haben. Andernfalls beginnt morgen der Krieg. Sprach's und klappte die Deckel zu und verschwand. Am anderen Tag haben drei Herren gekündigt. In der Hoffnung, die Dame werde bitten, zu bleiben. Sie sagte den drei Herren, ist gut, draußen warten 10 andere auf eine Stelle. Die werden meine 15 Punkte beachten. Nach 2 Jahren arbeitete die Rundfunkstation mit großem Gewinn. Liebe Freunde, mein Herr, der auch dein Herr ist, hat gesagt, ich soll lernen von den Kindern dieser Welt. Mein Herr ist Chef und hat seinen Willen kundgetan in seinem Wort, nirgends sonst. In seinem Wort. Und ich muss fragen, Herr, was ist dein Wille? Nicht, was ist meine Sache? Die Madame Johnson hat ihren Willen proklamiert. Ihre Leute mussten sich danach richten. Oh Freunde, nicht unsere eigene Meinung aufbügeln. Herr, ich will deine Sache tun. Aus meinem Dienst eine Erfahrung. Das war die Wende in meinem CVJM-Dienst. Wir waren da in Barmen beieinander, Mitarbeiter aus dem CVJM, zusammen mit Johannes Busch, der viel früher gestorben ist wie sein Bruder Wilhelm. Ein feiner, aber ganz entschieden gläubiger Mann, der Johannes Busch. Der hat mir mit einem Satz meine ganze Vorstellung von meinem Dienst über den Haufen geworfen. Mit einem Satz. Ich war der Meinung, alle CVJM müssen gleich aussehen. Da sagt Johannes Busch, hast du gefragt, was der Herr will? Die CVJM hätten müssen nach meiner Meinung alle gleich frisiert sein. Gleich. Da sagt er, halt. Jeder CVJM ist anders gewachsen, ist anders entstanden. Frage nach dem Willen des Herrn. Da stand ich mit meiner Gescheitheit. Ich hatte bis daher meine Vorstellung, meine Pläne, und da haut mir dieser Bote Gottes meine ganze Vorstellung kaputt. Es war hart. Es war schwer für mich, die Sache meines Herrn zu treiben. Wisst ihr warum? Ganz einfach. Weil der Teufel mir ein Leben lang gesagt hatte, du musst dich meinen, dich. Dich musst du meinen. Du bist begabt. Du bist anständig. Du musst dich meinen, dich meinen. Deshalb war das so schwer. Ha, ich bin doch auch noch jemand. Wer aber sagt, Herr, was willst du? Der ist auf dem Weg zur rechten Klugheit. Anerkenne ich ihn als meinen Herrn? Und da sind wir heute in der Gefahr zu fragen, was will der moderne Mensch? Was will denn die heutige Jugend? Was will sie nicht? Mit was kann ich dem heutigen Menschen kommen und mit was kann ich ihm nicht mehr kommen? Das geht bis hin zur Verkündigung des Wortes Gottes. Hier wird also der Wille des Menschen zum Maßstab aller Dinge. Darum ist die Frage entscheidend, steht der Wille Gottes über meinen Willen? Selbst der Sohn Gottes hat gefleht, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das heißt an den Sohn Gottes glauben. Der Gottesmann Blumhardt hat gesagt, Glauben heißt, Jesus über sich zum König machen. Und das Sprichwort sagt, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Und Jesus sagt, des Vaters Wille ist unser Himmelreich. Was will der Herr? Und da gibt es eine ganze Reihe herunterzuzählen. Was will denn der Herr? Was ist denn Gottes Wille? Helfen werde. Und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Gott will nicht den Tod des Sünders. Denke doch dran in eurer Fürbitte. Gott will nicht den Tod des Sünders. Haltet's nur Gott vor. Dass er sich bekehre und lebe, das will Gott. Oder in Hesekiel 36, Vers 26, Gottes Wille ist ein neues Herz, einen neuen Geist. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Das ist Gottes Wille. Das bedeutet für ein Menschenleben eine totale Umstellung. Paulus schreibt seinen Kolossern im ersten Kolosserbrief, im Kolosser 1, Vers 9, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens. Betet darum, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis des Willens Gottes. Ein Regierungswechsel findet statt. Der Evangelist Jakob Vetter war einmal bei Pfarrer Stockmeier zu Besuch. Der noch junge Vetter fragte den alten Gottesmann Stockmeier: Wie war denn das bei deiner Bekehrung? Der alte Mann, dieser titanenhafte Mann, schwieg. Sie gingen schweigend nebeneinander und der junge Vetter wartete auf eine Antwort. Wie war denn deine Bekehrung? Da hebt der alte Stockmeier einen Ast auf, der am Wege lag, von einem Baum. Zerbrach diesen Ast über seinem Knie und warf den zerbrochenen Ast auf die Erde und sagte: So war meine Bekehrung. Gott hat mich zerbrochen, wie ich diesen Ast zerbrochen habe. Er nahm meinen Willen und zerbrach ihn und warf ihn. Jesu zu Füßen. Hier hast du mich, meinen Willen, mein Leben. Mach daraus, was du willst. Das heißt an Jesus glauben. Das ist der Wille des Vaters, nicht weniger. Das ist der grundsätzliche Wille Gottes. Aber dieser Regierungswechsel, der hat auch Folgen in unserem Leben, dass durch den Heiligen Geist unser Leben erneuert wird. Unser persönliches Leben. Ein neues Lebensziel. Ein neuer Lebensstil. Man wird herausgehoben aus den alten Gleisen. Ein neues Denken. Ein neues Interesse. Ein neues Wollen. Ein neuer Gehorsam wird gewirkt durch den Heiligen Geist. Betet um viel Heiligen Geist. Dazu kommt ein neues Verständnis des Willens Gottes in einzelnen Lebensentscheidungen. Nach dem Liedervers: Ich habe eingewilligt, der Weg sei mir durchkreuzt. Es werde nie gebilligt, wozu das Fleisch mich reizt. Der Wille Gottes ist auch, dass wir seine gehorsamen Kinder werden und bleiben. Die anderen Folgen dieses Regierungswechsels sind eine heilige Aktivität. Taten, die durch den Glauben an Christus gewirkt sind. Nicht so oberflächlich. Durch den Glauben an Christus gewirkt. Werke, die aus dem Glauben kommen, die der Heilige Geist in uns wirkt, das eigene Wirken in eigener Kraft hat keinen Bestand mehr. Hier geht es dann um die Früchte des Geistes. Andernfalls geht es uns wie der Gemeinde in Sardes in der Offenbarung 3, Vers 2, wo der erhöhte Christus sagen muss, ich habe deine Werke nicht völlig erfunden. Er ist auch hier der Erste und der Letzte. Es geht hier nicht um ein wenig Mitmenschlichkeit, es geht hier auch nicht um ein wenig Sozialismus, um ein wenig Wohltätigkeit, sondern es geht um den Glauben, der in der Liebe tätig ist. Ich war in einer Versammlung, wo der Redner gesagt hat, Gott ist in Not. Hat alles aufgehorcht. Was meint er? Unser Gott braucht Leute, die ihn so lieb haben, dass sie sich brauchen lassen von ihm. Wir haben es nicht mit Lehrsätzen zu tun, sondern mit einer Person lebendiger Glaube. Denn die Liebe Christi dringet uns also. Galater 5, Vers 6, denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Da wird unser Handeln durchdrungen von einer heißen Heilensliebe. Noch ein anderes Wort hat mir tief ins Herz geschnitten, das ich hörte oder las. Eine Zeitungsnotiz berichtet, in einer Stadt hatte eine vereinsamte Greisin ein Tagebuch hinterlassen. Die täglichen Eintragungen ihrer letzten Lebensjahre lauteten, niemand kam. So hatte sie es Tag um Tag in ihr Büchlein geschrieben. Niemand kam. Nur zwei Worte. Sie war wohl versorgt vom Sozialamt. Sie war gut untergebracht. Niemand hat ihr etwas Böses getan und niemand hat sie beleidigt. Oh nein. Aber der Mensch fehlte ihr, von der Liebe Christi getrieben. Niemand kam. Das ist auch der Wille Gottes. Die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal besuchen. Jakobus 1, Vers 27. Die Krone aber aller gläubigen Aktivität ist und bleibt, Menschen für Christus zu gewinnen, Brände aus dem Feuer zu reißen, Sünder aus der Finsternis in das wunderbare Licht zu bringen, den Namen Jesu zu bekennen vor den Menschen. Das ist das Tun des Willens Gottes. Das sind die goldenen Taten, die gewirkt sind durch das goldene Wort Gottes. Alles andere ist zu leicht erfunden. Ich komme zum Schluss. Das Wort, ich kenne euch nicht. Ein ernstes Wort. Wie schrecklich kann der Mensch sich täuschen. Der Selbstbetrug ist der schlimmste Betrug. Diese hier hatten oft den vor Zuhören Herr, Herr gesagt. Sie waren mit ihren Wundern und Zeichen beschäftigt, aber nicht mit dem, welcher kam, sie persönlich zu erlösen. Den haben sie nicht. Dass ich anderen predige und selbst verwerflich werde. Mit welch untrüglicher Genauigkeit wird erst Christus zu scheiden wissen zwischen denen, die des Herrn Willen tun, und denen, die nicht nach dem Willen des Herrn fragen. Auf was kommt es also an? Dass der Herr uns kennt. Auf was kommt es an? Dass ich Jesus als meinen Herrn anerkenne. Zweitens, dass ich an ihn glaube, auf ihn höre, in seinem Wort. Drittens, dass ich mich unterordne seinem Willen. Viertens, dass mein Leben ihm bewusst übergeben wird, ganz bewusst, dass ich ihm gehorsam bin, bis zuletzt. Ohne all diese Dinge bin ich ein Herr-Herrsager, der nicht in das Reich Gottes kommt. Der Herr will also nicht Abgabe, sondern Hingabe. Können wir so verbleiben in dieser Stunde, dass wir einen Schwur tun. Herr, ich will deinen Willen tun. Herr, ich will deine Sache tun. Amen. Wir wollen beten. Herr, du hast hineingeleuchtet. Du hast uns zur Entscheidung gerufen und suchst uns immer wieder, dass wir nicht in einen Selbstbetrug hineinkommen, dass wir meinen, wir haben's, wir seien's und tun doch deinen Willen nicht. Ich möchte dich jetzt ganz herzlich bitten, behalte du uns in deiner Pflege und präge aus dein Bild in uns. Tu kund uns deine Wege, denn uns verlangt nach dir. Amen.